Herzlich willkommen beim Podcast des SC Sparkasse Zollernalb.
Ja, herzlich willkommen zu Folge 20 unseres SC Sparkasse Zollernalb Podcast. Ich bin der Pressesprecher, mein Name ist Moritz Liss. Und wie gesagt, in Episode 20 begrüße ich die Ira Vogelmann vom Tennisclub Hechingen. Hallo Ira.
Hi.
Ira, wie geht's dir?
Ja, ganz gut. Winter, man wird ein bisschen mehr müde, aber sonst geht's mir gut.
Die Müdigkeit ist auch ein Phänomen des Winters, das stimmt. Vor allem, es wird auch kälter, es wird früher dunkler und im Tennis geht man in die Halle. Ich habe gesehen, vor wenigen Tagen hat bei euch das erste Spiel stattgefunden in der Hallenrunde. Lass uns drüber sprechen, wie war's und wie sind so die Pläne für die anstehenden Spiele in der Hallenrunde bei euch?
Ja, unser erstes Spiel war sehr gut, sehr erfolgreich. Wir haben gegen Schwenningen 2 gespielt in Schwenningen und haben auch gewonnen, was ein guter Einstieg war in die Hallenrunde. Und ja, jetzt am 9.12. haben wir unser nächstes Spiel, was wir natürlich auch hoffen, dass wir das gewinnen, weil wir wollen natürlich dieses Jahr aufsteigen, auch in der Hallenrunde.
Sind es eigentlich, es sind zwei komplett unterschiedliche Wettbewerbe, also einmal Halle, einmal draußen. Und dann Ira hat gerade genickt und nicht Ja gesagt, aber sie hat mir zugestimmt. Man sieht es nicht im Audioformat. Und dann wäre die nächste Frage, es sind aber unterschiedliche Mannschaften, oder? Also im Vergleich zur draußen Liga.
Genau, also es, wie du schon gesagt hast, sind zwei unterschiedliche Wettbewerbe. Im Sommer gibt es einmal eine Sechser-Mannschaft und eine Vierer-Mannschaft. Da kann man wählen als Verein. Und im Winter gibt es aber nur das Format von der Vierer-Mannschaft. Einfach, dass man auch da schneller durchkommt, hat was mit der Zeit zu tun und alles, weil wir auch sehr spät anfangen. Und da gibt es aber auch Unterschiede. Also man spielt einmal die Sommerrunde und steigt da in seiner Liga auf. Und dann gibt es einmal die Winterrunde und man steigt da separat in die Ligas auf. Also das genau läuft separat.
Und in der Damenstaffel-Liga-Gruppe 017, in der ihr spielt, sind 5 Mannschaften, neben dem TC Hechingen 1, der TC Teilfingen 1, der TC Schwenningen 1, die TG Hartheim 1 und der TC Schwenningen 2. Also alles Mannschaften irgendwo aus der Nachbarschaft im Zollernalbkreis.
Genau, ja. Also wir spielen jetzt gerade in der Liga, wo das eben alles noch sehr im Umkreis liegt und in unserem Bezirk. Und hoffentlich, falls wir dann aufsteigen nächstes Jahr, dann geht es eben außerhalb vom Bezirk. Dann geht bezirkübergreifend. Das heißt, wir müssen dann auch ein bisschen länger fahren.
Lass uns noch in dieser Saison, in dieser Hallenrunde bleiben, bevor wir über euren möglichen Aufstieg sprechen, den ihr anpeilt. Jetzt kommst du nicht aus Hechingen bzw. dem Zollernalbkreis. Wer sich da mehr dazu interessiert, darf gerne in die erste Episode mit dir reinhören. Da haben wir das ausführlich besprochen, wie es dich nach Hechingen verschlagen hat. Ich kann mir aber vorstellen, dass es trotzdem für die anderen Teammitgliederinnen bei dir dann durchaus schon so Duelle sind, auch mit Gegnerinnen, die man ja dann auch kennt. Oder?
Ich glaube schon, ja. Wobei natürlich kommen auch sehr viele junge Spielerinnen nach in den anderen Mannschaften. Das heißt, da kennen wir uns jetzt tatsächlich nicht so aus, weil wir sind ja in einer ganz anderen Altersklasse. Und deswegen trifft man die dementsprechend auch nicht auf Turnieren oder Sonstiges. Und da natürlich ist auch so, dass in der Winterrunde auch oft ältere mitspielen, die wir dann wiederum auch nicht kennen, oder dann eben, wie schon gesagt, die Jüngeren, die dann auch mal in den Winter reinschnuppern. Das heißt, ich glaube, so viele kennen die auch nicht.
Okay. Und jetzt Stichwort Aufstieg ist schon gefallen. Also du bist sehr siegesbewusst, wenn man den Aufstieg als Ziel ausgibt, da ist man dann noch ein bisschen unter Druck. Wie sieht's aus? Wie stehen die Chancen? Und weiß nicht, warum ist es wichtig, den aufzusteigen, auch in der Winterrunde?
Ich würde mal sagen, wir sind nicht ganz so schlecht aufgestellt. Natürlich gibt es alle anderen Gegner, wo man denkt, das könnte schwer werden, nachdem wie die eben auch aufstellen. Wir haben uns jetzt mal so als Ziel gesteckt, den Aufstieg. Und ich finde auch, das spornt einen so auch ein bisschen an und gibt so ja auch die nötige Motivation eben, um auch in der Winterhallenrunde da zu sein und gut zu spielen und alles. Deswegen, ja.
Wie sehr unterscheidet sich denn die Winterrunde bzw. das Spiel in der Halle von dem draußen?
Es ist schon anders, da in der Winterhallenrunde oder in der Hallen generell hat man ja oft anderen Belag als draußen. Also draußen spielt man ja auf Sand, was sehr viel langsamer ist. Der Ball verspringt öfter, da spielt man eher auch mal längere Ballwechsel und braucht mehr Ausdauer, ein bisschen mehr, ja, ich würde nicht sagen raffinierteres Spiel, aber man muss schon darauf ausgestellt sein, dass man auch mal einen Tempowechsel mit Spin und Slice und sowas variieren muss. Und in der Halle sind die Belege oftmals Teppich, was ein sehr schneller Belag ist. Und deswegen, wenn man dort einen guten Druck drauf bringt auf die Bälle, muss man die Bälle nicht ganz so stark verteilen, um dann schneller zum Punkt zu kommen. Genau. Deswegen also aggressiver einfach spielen in der Halle.
Ist das was, was sich dann einfach alle vornehmen und dadurch dann irgendwie wieder Chancengleichheit besteht, oder kann man da dann auch noch irgendwie taktische Mittel einbauen, um sich eventuell einen Vorteil zu verschaffen?
Ja, definitiv. Also man kann natürlich, also taktische wird ja eigentlich nie wirklich ausgeschlossen. Es gibt natürlich Unterschiede, da nicht jeder wirklich, also mit so einem hohen Tempo dann auch mithalten kann. Man selber vielleicht auch nicht, je nachdem, auf was für einen Gegner man trifft. Aber ja, taktisch gesehen kann man auf jeden Fall den Slice auch mit einbauen, weil der dann eben auch nicht so hoch abspringt. Dann kann man da den Gegner dazu zwingen, mehr runterzugehen und schon leicht einen leichteren Ball zu spielen, der die T-Linie fällt und dann anzugreifen. Also da gibt es natürlich schon.
Jetzt habe ich reingeschaut, ihr spielt da auch Einzel und Doppel. Was spielst du denn persönlich lieber?
Ich mag eigentlich beides. Ich würde sagen, ich bin besser im Einzel als im Doppel, aber das Doppel ist natürlich schon, also es macht vielleicht ein bisschen mehr Spaß, wenn man jemanden mit auf dem Platz hat. Man kann sich gegenseitig so ein bisschen pushen. Und genau, also ich spiele eigentlich beides gerne, aber ich würde sagen, also bin ich ein bisschen besser.
Ist völlig fair. Wir hatten es im Vorgespräch, du hast ja auch gesagt, du hattest noch nicht die Chance, in die anderen Folgen zu einem Teil zumindest reinhören. Ich kann dir die Episoden 2 mit Jan Schenk aus der Leichtathletik empfehlen. Mit dem hatte ich jetzt schon auch 2 sehr gute Gespräche so über das Thema Einzel- bzw. Teamsport, und ich fand, er hat auch sehr plausibel dargelegt, warum er viel lieber Einzelsportler ist. War sehr erfrischend für mich. Ich komme aus dem Teamsport, deshalb fand ich das ganz interessant. Und beim Tennis knüpft das ein bisschen an unser Gespräch in der ersten Episode, die wir hatten, an, wo du auch gesagt hast, als du damals in Amerika warst, kommen wir später noch dazu, hast du auch mehr so gemerkt, dass Tennis mehr eine Teamsportart sein kann. Daher rührt ein bisschen meine Frage. Und da wäre vielleicht dann auch nochmal so die Frage, inwiefern, wie sehr ist denn Tennis eine Teamsportart und wie sehr ist sie denn eine Einzelsportart aus deiner Sicht?
Ich würde sagen, es kommt darauf an, wie man es betreibt. Also wenn man viel Turnierspieler ist, dann ist es auf jeden Fall eine Einzelsportart, wenn man eben selber zum Turnier geht. Das ist nicht wirklich als Team ausgeschrieben. Es gibt ja, ich stehe auch Großenfeldcup, den man als Team spielt, aber sonst kenne ich jetzt kein Format. Eben wenn man Turniere spielt, ist natürlich eine sehr Einzelsportart. Man geht hin, man spielt sein Einzel, man kriegt seine Punkte und man guckt, dass man selber besser wird. Wenn man aber nur die Sommer- oder Winterrunde spielt und auf Turniere jetzt eher nicht ganz so viel Wert legt, dann ist Tennis schon auch eine Mannschaftssportart. Man spielt zwar sein Einzel selber und versucht da selber zu gewinnen, aber man gewinnt dennoch auch so fürs Team, weil man braucht eine gewisse Teampunktzahl, um schlussendlich auch einen Sieg nach Hause. Deswegen ist immer drauf an, wie man Tennis sieht oder wie man das spielt. Genau.
Das würde mich dazu noch interessieren, gerade auch im Trainingsbetrieb. Am Ende geht es ja schon auch ein bisschen darum, dass man seinen Startplatz hat, dann auch in der Runde. Das heißt, irgendwo ist es dann wie in jedem Team, man trainiert natürlich gemeinsam, aber irgendwo für eine gewisse Art und Weise auch ein Stück weit gegeneinander. Wie äußert sich das so in so einem Tennis-Trainingsalltag?
Also bei uns oder im Tennis ist es so, dass nicht der Verein, der Trainer oder sonst jemand die Reihenfolge festlegt, wie wir spielen, sondern das kommt von unserer LK, unserer Leistungsklasse. Und um eine gute LK zu haben, muss man eben Turniere spielen, um diese LK hochzubekommen. Das heißt, wenn jemand viel trainiert und wirklich gut ist, aber keine Turniere spielt, wird er immer eine schlechtere Leistungsklasse haben wie der vielleicht der genauso viel trainiert und genauso gut ist und aber halt Turniere spielt, und der wird dann immer davor gestellt werden. Das ist natürlich auch andersrum, wenn zum Beispiel man auch ältere Spieler hat im Team, die keine Zeit haben, Turniere zu spielen, die aber vielleicht besser spielen als die Jüngeren oder sowas, dann werden aber die Jüngeren eben vorher aufgestellt, weil die eben die Zeit haben, Turniere zu spielen und somit ihre K zu verbessern. Also da alles Vor- und Nachteile. Einmal finde ich es eigentlich gut, dass keiner die Entscheidung fällen muss, wer wo spielen darf. Und andererseits ist dann halt auch wieder ein bisschen blöd, wenn man eben älter ist oder im Berufsleben steht oder sonstiges und eben diese Zeit nicht hat, unter der Woche auf Turniere zu gehen oder solche Sachen, genau.
Wenn ich mich richtig erinnere, ich schaue gerade noch mal rein, spielst du LK5?
Genau, ja.
Im ersten Gespräch hast du gesagt, dass du gerade aufgrund Beruf nicht so viel Zeit hast für Turniere. Dann würde ja jetzt der Schluss zustande kommen, dass du eher ein bisschen schlecht bewertet bist.
Ne, das würde ich so nicht sagen, weil ich habe auch keine Zeit so dringend.
Das gleicht sich dann aus.
Es gleicht sich aus und natürlich versuche ich, meine LK5 irgendwie zu halten. Das heißt, ich suche irgendwie mal auf ein LK-Turnier zu gehen, so ein-, zweimal im Monat und schaue, dass ich es irgendwie hinbekomme. Das heißt, man versucht natürlich schon irgendwie seine LK ja, ein bisschen zu halten. Aber ja, wie gesagt, ich glaube nicht, dass ich da schlechter eingestuft bin, nur weil ich ein Turnier spiele. Ich glaube, das ist ganz, ja, solide.
Wie, wenn du, jetzt mal angenommen, du wolltest in LK4 aufsteigen, wie läuft sowas ab? Wie viele Turniere muss man da spielen, beziehungsweise gewinnen? Also ist es dann einfach ein ganz normales, relativ simpel gehaltenes Punktesystem und ab so und so vielen Punkten steigt man dann auf oder wie läuft sowas ab?
Also wenn man es mal ganz pragmatisch sieht, muss man einfach nur Spiele gewinnen, um Punkte zu bekommen und dann, wenn man eine bestimmte Punktzahl hat, aufzusteigen. Aber das ganze Punktesystem ist meiner Meinung nach ein bisschen undurchsichtig. Also es kommt darauf an, wie gut die andere LK ist, gegen du die spielst, ob wie viele Punkte du schlussendlich bekommst. Wenn du eine schlechtere LK spielst, kriegst du zwar auch Punkte, aber natürlich nicht so viele. Dann kommt es auch noch darauf an, was für ein Turnier man spielt. Also wenn man vor allem rangischen Turniere spielt, gibt es auch unterschiedliche Abstufungen und Leistungsgrade von den Turnieren. Das wird dann auch noch irgendwie mit einberechnet, wie viele Punkte man schlussendlich bekommt. Und dann gibt es immer noch den Motivations-Zuschlag, aber der wird ja eigentlich abgezogen. Und deswegen ist das ganz viel Zahlen und am Schluss checkt keiner mehr durch. Also, ja.
Was ist der Motivationszuschlag?
Der Motivationszuschlag ist, glaube 0,025 Punkte, wenn ich mich nicht irre, der dir nach jedem Spiel abgezogen wird und wird dann praktisch von deiner gewonnenen Punktzahl abgezogen, beziehungsweise wenn du verloren hast, wird er dir auch abgezogen.
Und er soll dich motivieren, dass du weiter Tennis spielst, oder woher kommt der Begriff?
Ich bin noch nicht dahinter gekommen, wie das motivieren soll.
Okay, sehr gut. Aber, ja. Sehr gut. Okay, alles klar. Habe ich verstanden. Lass uns noch ein bisschen über das Thema Identifikation sprechen. Auch hier knüpfen wir an unser erstes Gespräch. Du warst in den USA über ein Stipendium, wenn ich mich recht erinnere, insgesamt 5 Jahre lang.
Genau, ja, 5 Jahre.
Warst aber auch dazwischen in Deutschland. Auch hier gilt der Hinweis, hört euch gerne die erste Episode mit Ira an. Jetzt bist du wieder in Deutschland, beziehungsweise dauerhaft in Deutschland, hast beide Systeme im Sport kennengelernt. Das Vereinssystem in Deutschland, das Sportsystem der USA. Und wir haben auch schon drüber gesprochen, dass es natürlich eine ganz andere Situation in Amerika ist, wie man sich eben für sein Team identifiziert. Wie äußert sich das für dich? Wo liegen da für dich die Unterschiede? Und mal ganz spitz gefragt, welches System ist denn besser?
Okay, ich fange mit dem letzten Teil an. Zwar, welches System ist besser? Ich glaube, es hat, wie gesagt, noch alles wieder Vor- und Nachteile. Im amerikanischen System finde ich das sehr gut, dass das somit in die Schulen auch integriert ist. Nicht nur an der Universität, aber eben auch in den Grundschulen als auch in den weiterführenden Schulen, dass man das so in den Alltag integriert, dass wenn die Kinder 4 oder so Jahre nach Hause kommen, haben die Schule gehabt, haben aber auch schon Sport gemacht und man als Eltern muss nicht nochmal extra irgendwo hinfahren. Also das ist dann schon für beide Kinder und Eltern sehr angenehm. Vor allem, wenn man jetzt auch sieht, wie länger die Kinder auch hier in Deutschland in die Schule gehen müssen. Also nicht nur bis um 12, sondern auch mal bis um 3 oder so. Natürlich hier in, ja, in Deutschland finde ich es eigentlich auch ganz nett, dass man sich sozusagen ja seinen Verein aussuchen kann und schauen kann, wo es einem am besten gefällt. Und auch so eine andere Freundesgruppe auch hat, abseits von der Schule. Weil ich finde, wenn man einfach mal in der Schule Probleme hat oder wie auch immer, dass man da auch mal ein bisschen Abstand hat, um dann in seine in sein gewähltes Umfeld zu gehen. Also genau, das sind so die zwei Seiten, die ich sehe. Identifikation vom Team ist äußert sich in den USA einfach darin, dass das alles viel laut ist, ein sehr lauter Sport in den USA tatsächlich im College, also Tennis, wobei hier in Deutschland ist es eigentlich, man muss ruhig sein und man googelt eigentlich nicht, wenn jemand einen Fehler macht und ist alles ganz, ja, ruhiger einfach. Und in den USA spornt man einfach sein Team an, seine Spielerin oder Spieler, und es ist bisschen wie auf dem Fußballplatz. Also es ist einfach sehr laut und alle sind ja richtig mit dabei, auch emotional und alles. Genau.
Welche Möglichkeit gäbe es denn, oder also diese Emotionalität hier in Deutschland zu implementieren? Klingt das zu einfach? Also ich war nie in den USA, daher kann ich das, daher frage ich dich. aber ich habe das Gefühl, hier in Deutschland gibt es natürlich Vereine, die sich schon sehr gut aufstellen und auch eine gewisse Zugehörigkeit verkörpern und auch spürbar machen. Trotzdem gibt es sicherlich auch Vereine und Gruppierungen und Teams in Vereinen, die jetzt kein starkes Zusammenhaltsgefühl haben.
Ich glaube, das Emotionale, sich da irgendwie, also dieses Laute und dass man sich da irgendwie so offen anfeuert und was weiß ich glaube, das kommt nicht daher, dass man sich nicht mit dem Verein identifiziert. Ich glaube, das ist einfach so eine höhere Sache, wie man Tennis sieht oder beigebracht bekommt. Wenn ich mich zurückerinnere, wie ich ins Tennis eingeführt worden bin, oder auch ins Turnierspielen und wie man sich dazu verhalten hat, war das alles sehr, man klatscht nur, wenn es guter Punkt ist, und man ist einfach ruhig, ja, wenn kein Punkt gewonnen worden ist und solche Sachen. Und in den USA wurden wir aktiv angehalten, da unsere Slogans zu sagen und da mit anzufeuern und auch über mehrere Plätze hinweg und solche Sachen. Ich glaube, es kommt eher darauf an, wie das vermittelt wird.
Also schon fast eine Art der unterschiedlichen Tenniskultur.
Ja, würde ich sagen.
Ja, dementsprechend würde es wahrscheinlich gar nicht funktionieren, wenn man dann eben hier in dem Tennissystem in Deutschland wahrscheinlich aneckt, oder? Mit so einem Verhalten.
Ja, ich glaube auch, dass man da auf sehr viel Unverständnis stoßen würde, wenn es ein Verein implementieren würde und sagen, komm, wir sind jetzt mal lauter und feuern mehr an, auch wenn man kann ja anfeuern und fair bleiben und alles. Aber ich glaube, das wird hier in Deutschland auf sehr viel Unverständnis und Negativität stoßen. Einfach weil das, weil ich finde, das Laute wird in Deutschland als unsportlich angesehen im Tennis.
Aha. Verstehe ich. Ah, sehr interessant. Okay. Lass uns noch einen kleinen Ausblick wagen als Abschluss unseres Gesprächs. Wie geht's denn weiter? Ihr habt noch dieses Jahr, ihr habt wenigen Tagen, am 9.12. noch das zweite Spiel eurer Winterrunde und dann noch im Februar bzw. April.
Genau, ja.
Das ergibt dann 3 Siege, bis wir wieder sprechen.
Hoffentlich.
Das wäre...
Ja.
Ja, jetzt ist die Zeit gekommen für deine Prognose. Was denkst du denn?
Okay. Gut, tatsächlich habe ich von Hartheim noch nie was gehört. Ich habe kein Bild, wie die aufgestellt sind, von auch der Spielstärke her. Deswegen bleibt das so ein bisschen unsere Überraschungstüte, ob was wir da stoßen. Und dann denke ich noch, dass Schwenningen 1 eine gute Herausforderung werden wird. Einfach weil wir ja auch sehr gute Leute auf der Liste haben und da wir tatsächlich jetzt ein paar kennen und auch wissen, was für ein Niveau die spielen. Deswegen, ich denke, es bleibt spannend bis zum Schluss, weil wir in Schwenningen 1 am Schluss spielen. Und ja, Also ich hoffe natürlich, dass wir gut spielen und gewinnen, aber ich glaube, da also es ist auf jeden Fall gute Mannschaften dabei.
Findet eigentlich parallel der Winterrunde schon in irgendeiner Art und Weise die Vorbereitung für die Draußensaison statt? Also für dich persönlich, beziehungsweise auch bei euch in der Mannschaft?
Ja, es war trainiert, ja.
Ja, stimmt.
und ich glaube, mehr Vorbereitung läuft dabei uns nicht so.
Okay. Sehr gut. Dann werden wir uns in 11, 12 Wochen wieder sprechen. Und wahrscheinlich, wie es das Glück so wollte, dann ungefähr, also auf jeden Fall nach dem logischerweise nächsten Spiel in 2 Wochen, beziehungsweise ist ziemlich sicher auch dann nach dem Spiel im Februar, wenn ich mich nicht verrechnet habe. Ah, könnt knapp hinhauen. Vielleicht kurz davor, kurz danach. Ist aber dann ein perfekter Aufhänger, um dann nochmal zu sprechen, wie es aussieht mit den Aufstiegs- und Meisterplänen.
Genau, ja.
Sehr gut. Ida, ich danke dir für deine Zeit und bleib bis dahin gesund und wir hören uns.
Alles klar, vielen Dank. Ciao.